Ja, Bibelstunden sind Arbeitsstunden des Heiligen Geistes. Das heißt, er arbeitet und wir genießen. Gell? Das ist gut so. Wie liest du denn deine Bibel? Komische Frage. Wir lesen Deutsch von links nach rechts. Gell? Ja, wie liest du deine Bibel? Besonders die Briefe, besonders die Texte unserer Heiligen Schrift, des Wortes Gottes, die nach Golgatha Bedeutung erlangt haben. Als ich vor vielen Jahren meine Religion überprüft habe, habe ich angefangen, diese Bibel, besonders diesen letzten Teil, so zu lesen, als wäre an mich geschrieben. Das sind ja Briefe, gell? Der Brief an die Epheser, das sind wir heute. Ja, ich bin kein Epheser, geht mich der Brief nichts an. Ich hatte gelernt schon damals, dass die Briefe, auch die Briefe, den Glauben, den gelten, und zwar aller Jahrhunderte. Damit, weil ich geglaubt habe, müsste das auch ein Brief an mich sein. Also habe ich angefangen, das war 1983, 84, Bibel zu lesen, als wäre das ein Brief an mich. Was meinst du, wie ich überrascht war? Das ist kaum zu beschreiben. Ich war sowas von überrascht, was da alles steht für mich. Das konnte ich kaum fassen. Gell? Und deswegen die Frage, die bei unserem Thema auch heute wieder mir gekommen ist, wenn es um die Erbauung und das Wachstum des Leibes geht. Lese ich das, als wäre das ein Brief, der an mich geschrieben ist, kannst du dich fragen. Warum? Wir haben ja hier letztes Mal die Verse 7 bis 11 behandelt. Und in den Versen 1 bis 6, das war das vorhergehende Mal, da haben wir gelernt, dass wir würdig wandeln sollen in der Einheit des Geistes. Dann haben wir gelernt, dass die Gnade nach Maß zugeteilt ist. Also wenn ich das lese, denke ich, also mir ist dann auch was zugeteilt worden. Offensichtlich, gell. Dann haben wir gelernt, dass der hinab und hinaufgestiegene, wie Reinhold gerade auch erwähnt hat, uns was gegeben hat. Ja, was hat er mir denn gegeben, gell? Wenn ich das lese, wo steht hier was, was ich bekommen habe? Und dann haben wir gelernt, dass er über alle Himmel hinausgegangen ist, dass er außerhalb von Raum und Zeit sich befindet. Und jetzt hat er was gemacht, nämlich, das steht im Vers 11, er gab welche als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten und Lehrer, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber die Frage ist doch, wozu? Wozu gibt er solche Menschen in mein Leben hinein? Wozu gibt er zum Beispiel einen Evangelisten in mein Leben hinein? Oder anders gefragt, sind wir jetzt alle Apostel, alle Evangelisten, sind wir alle Hirten und Lehrer? Wenn die Gaben des Geistes zugeteilt sind und auch die Gnade gemäß dem Maß Gottes geschenkt worden ist, muss es doch Unterschiede geben. Maße sind ja unterschiedlich. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen. Es gibt also unterschiedliche Gaben. Und jetzt ist die Frage, wenn ich die Bibel an diesen Stellen, besonders was die Briefe betrifft, so lese, dass die an mich geschrieben sind, dann kannst du sicher sein, dass du im Laufe des Lesens und dich damit beschäftigst, auch deine Gnadengaben erkennen wirst. Denn er hat sie gegeben, wozu? Nicht um die Welt zu evangelisieren im Sinne von, wir müssen die ganze Welt bekehren. Das ist ein Stichwort für mich, an dieser Stelle heute wieder mal mutig zu sein und euch eine Denkspur zu geben in Verbindung mit Matthäus, den letzten Versen. Matthäus am letzten, das kennt ihr ja, gell? Matthäus die letzten Verse. Da haben wir doch einen interessanten Hinweis, bevor ich zum Epheserbrief komme. Ist das wichtig? Am Ende des Matthäus-Evangeliums gibt es doch diese Aufforderung, Vers 19 und 20, wo wir üblicherweise wohl lesen, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das ist jetzt freie Wiedergabe irgendeines Elberfelder Luther oder sonst was Textes. Jetzt lese ich euch mal vor, was da nach meiner Sicht der Dinge, ich bin ganz vorsichtig, wirklich steht. Und dann wird folgendes Problem deutlich. Ich habe immer, ich rede jetzt nur von mir, ich habe immer diesen Evangelisationsbefehl, weil Paulus ja davon spricht, er gab einige als Evangelisten. Wozu, war die Frage. Wozu gab er Evangelisten? Und hier am Ende von Matthäus steht, ja, die sollen die ganze Welt bekehren. Und da haben wir, ich rede jetzt nur von mir, immer argumentiert und haben gesagt, ja, das gilt jetzt nicht für heute, sondern für das Millennium. Im Millennium, also im 1000-Jahr-Reich, wird Israel diese Aufgabe übernehmen. So waren ja schließlich seine Jünger, das waren Juden, Israeliten, die werden dann das Millennium missionieren und da gilt das. Das habe ich 20 Jahre lang vertreten, das kann ich heute nicht mehr, seit ich Matthäus übersetzt habe für das Neue Testament. Weil hier steht, glaube ich, das ein wenig anders. Es gibt zwei Bibeln, die haben diesen Gedanken wohl auch erkannt und versuchen jetzt mit Klimmzügen, das da irgendwie in die Übersetzung reinzubringen. Ich meine, das ist nicht nötig, sondern wir müssen nur mal gucken, was da steht. Ich lese euch das nochmal vor, ganz wörtlich, allerdings mit zwei Worten, die ich eingefügt habe. Und ich bin so frei und sage euch auch, welche Worte das sind. Und dann, glaube ich, ist dieses Wort nicht mehr ins Millennium zu setzen. Und da gibt es noch zwei andere Gründe, die sage ich auch gleich. Also Matthäus 28, Thema Evangelisten, Epheser 4. Als Gehende, sagt Jesus, Partizip, als Gehende nun unterweist alle die Nationen. Ja, okay, das ist jetzt die Frage, was heißt es, alle Nationen zu unterweisen? Jetzt gehen wir hier, ich bin 30 Jahre von Haus zu Haus gegangen, gehen wir hier in deinem Wohnort oder wo auch immer, mal durch alle Wohnungen, durch alle Häuser und unterweise die Menschen im Wort Gottes. Was wirst du erleben? Die meisten sagen, lass mich in Ruhe, gell? Die machen die Tür noch nicht mehr auf oder machen sie gleich wieder zu. Das ist meine Erfahrung. So, würde also heißen, wenn ich Nationen unterweise, werden das nur wenige sein, die darauf hören. Deswegen heißt es im Text weiter, sie taufend, ja wem denn? Ja, die Unterwiesenen, wen denn sonst? Geh hin und unterweise die Nationen und taufe die Unterwiesenen hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wie viele hast du denn unterwiesen, wenn du in deinem Ort von Haus zu Haus gegangen bist und hast das probiert? Da werden nicht viel übrig bleiben. Wenn du Glück hast, ist einer dabei oder zwei oder gar niemand. Und von denen heißt es weiter, und sie, Vers 20, lehrend, ja, wer lässt sich denn belehren? Wenn du unterwiesen hast von Haus zu Haus in deinem Ort, wie viele kannst du denn dann belehren? Denk mal an Aquila und Priscilla, die den Apollos belehrt haben. Unterwiesen in den Schriften, unterwiesen in Christus, weil er es noch nicht richtig geschnallt hatte. Das heißt, die Unterweisung, um die es hier geht, das Lehren, kannst du doch nur mit denen machen, die erstmal auf die Unterweisung gehört haben, wo du hingegangen bist. Die anderen kannst du auch nicht belehren. Und dann geht es weiter. Was wirst du noch machen? Sie auch noch taufen, gell? Ja, wer lässt dich denn taufen, wenn du von Haus zu Haus gehst und Leute belehrst? Es werden nur die sein, die sich haben unterweisen lassen und auch noch belehren lassen. Dann lassen sie sich auch taufen. Das wäre die Folge. Das würde also heißen, diese Verse hier, die, wie auch Paulus in Epheser 4 sagt, sind ein Evangelisierungsbefehl für alle Zeiten, solange die Gemeinde oder die Gläubigen auf dieser Erde sind. Das gilt auch fürs Millennium. Denn überlegen wir mal, wie viele Leute werden im Millennium zu Jüngern gemacht und getauft? Lese ich nicht bei Jesaja Kapitel 65, dass es noch Jünglinge gibt, die mit 100 Jahren sterben, weil sie Sünder sind? Weil sie sich nicht an die Regeln halten, die da gelten. Oder lese ich nicht in der Enthüllung, also nach dem Millennium ganze Völker oder Nationen dem Teufel nachlaufe. Offensichtlich haben die es nicht begriffen im Millennium, worum es geht. und lese ich nicht im Alten Testament, dass wenn die nicht das machen, was von Jerusalem ausgeht, es da nicht 3 Jahre lang regnet in ihrem Land. Also sind doch jede Menge Leute da, die nicht auf die Botschaft hören. Selbst im Millennium kannst du nicht, was mein Argument immer war, alle Völker zu Jüngern machen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das sagt mir meine Bibel, dass das so ist. Also muss ich doch neu nachdenken. Wenn es hier heißt, es gibt Evangelisten, Hirten und Lehrer und Jesus sagt, wir sollen unter alle Völker gehen und das Werk vollführen, würde doch bedeuten, ich kann gar nicht alle überzeugen. Das funktioniert nicht, aber ich dürfe jetzt nicht den Schluss ziehen, es wird im Millennium passieren, weil dort auch nicht alle überzeugt werden können. Da hätte Jesus doch was Falsches gesagt. Also dieser Missionsbefehl von den letzten beiden Versen des Matthäus-Evangeliums, wenn ich ihn ganz wörtlich lese, gilt auch heute, weil ich alle Nationen versuche zu unterweisen, aber die werden sich nicht unterweisen lassen, sondern nur Einzelpersonen. Und die Einzelpersonen werden weiter belehrt und auch noch getauft, völlig in Ordnung. Aber macht dich davon frei, dass wir die ganze Welt evangelisieren, im Sinne von, sie auch noch zu bekehren. Evangelisieren, ja, gell? Weil wir wissen nicht, wo die Einzelnen sind. Und wenn Paulus hier weiterfährt, im Vers 12, wofür sind denn diese Evangelisten da? Und die Apostel, die Hirten und die Lehrer und so weiter. Wozu sind denn, ich beschränke mich auf die Evangelisten, weil mir das so ins Auge gefallen ist. Wozu sind die denn da? Da sagt er im Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Wozu sind die da? Zur Bekehrung der ganzen Welt, um alle Nationen zu taufen und zu Jüngern zu machen. Das kann ich nicht erkennen. Gell? Sondern hier geht es auch für die Evangelisten, die im Vers 11 genannt sind, geht es um die Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Wer sind denn die Heiligen? Sind das alle Leute von Salzhausen oder was? Für mich sind die Heiligen die, die zum Christus gehören. Die Heiligen an dieser Stelle sind die Leibesglieder des Christus. Das sind die Glieder, mit denen er Heilsgeschichte macht. Das sind die, mit denen überhaupt Heilsgeschichte gemacht wird, nämlich der nächste Schritt. Und da wäre bei der 7. Posaune den Teufel aus dem Himmel zu schmeißen, die Himmel rein zu machen. Da geht's weiter. Also muss ich, wenn ich evangelisiere, was natürlich notwendig ist, den richtigen Beweggrund haben. Ich muss wissen, meine Evangelisation zielt darauf, die Glieder am Leibe des Christus finden zu helfen. Das kann er natürlich auch alleine, gell? Aber ich dürfe das trotzdem mitmachen, deswegen steht auch die Aufforderung hier. Also wenn ich hier von Haus zu Haus ginge, ich habe letztes Mal schon gesagt, dass es gibt bessere Methoden, das ist heute nicht die Methode, die am wirkungsvollsten ist. Sondern wenn ich das schon machen würde, dann aber mit dem Beweggrund, ich will den finden, der zum Leib gehört. Ich will nicht den ganzen Ort bekehren. Und ich kenne Aktionen, wo man sich auf Haustische stellt und die ganze Stadt segnet mit dem Ziel, dass die jetzt alle gläubig werden. Das kannst du machen, aber das kann ich nicht erkennen, dass das hier gefordert ist und das wird auch nicht funktionieren. Und wenn wir auch noch glauben, was in Epheser 1, Vers 4 steht, das ist schon lange her, dass wir darüber gesprochen haben, aber ein Glied am Leibe des Christus weiß, was da steht. Epheser 1, Vers 4, die Leibesglieder, die Ekklesia, die Leibesgemeinde wurde erwählt vor Herabwurf des Kosmos. Oh, das muss lange her sein, gell? Auch wenn du damit nichts anfangen kannst mit diesem Vorherabwurf des Kosmos, dann geh einfach davon aus, das war vor der Schöpfung. Das reicht schon, gell? Da müssen wir gar nicht in die Einzelheiten gehen. Vor der Schöpfung auserwählt. So, wenn das so ist, dann kannst du sowieso nicht die ganze Welt bekehren, weil die gar nicht dazugehören zu dem Kreis der Auserwählten, die den nächsten Schritt als Geschichte machen. Da wir aber, und das habe ich auch schon oft gesagt, keine Adressliste haben, ja schön, da gibt es ja Computer für alles mögliche, Adresslisten. Wir haben aber keine von den Leibesgliedern. Also dürfen wir das Wort mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unter die Leute werfen. Sag das mal so. Verkünden, wo du kannst und willst, wo dir das geschenkt ist, wo deine Gnadengabe hinzielt, dort redest du darüber. Und dann finden sich die, die zum Leib dazugehören, von dem ja auch Epheser Kapitel 1 noch spricht, am Ende 22, 23. Diese Ekklesia ist der Leib des Christus, wovon er das Haupt ist. Und bevor dieser Christus in seiner Gänze nicht fertig ist, gibt es keinen nächsten Schritt in der Heilsgeschichte. Das ist eine ganz einfache Botschaft des Wortes. Ich muss also, wenn es um Evangelisation geht, um das Zurüsten für der Heiligen, unser Thema hier im Vers 12, muss ich also an diese Gruppe denken und meine ganzen Bemühungen darauf richten, dass diese Gruppe, die zum Leib gehört, gefunden wird und zubereitet wird. Das ist meine Aufgabe als Evangelist, als Hirte und Lehrer, als Prophet und Apostel. Siehe Vers 11. Also nicht die ganze Welt evangelisieren, um alle gläubig zu machen, scheinbar weil Matthäus 28 das fordert. Das kann ich nicht mehr so sehen, wenn ich die Schrift auch bei Matthäus wörtlich nehme. Ja, und damit sind wir mitten im Thema, gell? Und das Thema ist eben, wie Paulus sagt, weiterführend hier, was ist meine Aufgabe? Wenn ich jetzt Bibel lese für mich, was sagt mir denn dieses Wort hier? Bin ich jetzt ein Evangelist? Kann ich frei auf Leute zugehen? Kann Zettel verteilen, wie der eins das macht? Oder von Haus zu Haus gehen, was ich 30 Jahre gemacht habe, aber heute nicht mehr als sinnvoll erachte? Wie viele Leute von euch sind denn so freimütig, jeden anzusprechen, Entschuldigung, jeden anzusprechen, wo du gerade bist, im Supermarkt oder wie Adolf Heller in der Eisenbahn oder sonst wo? Können das alle? Nein. Warum denn? Ja, weil er steht doch, er gab etliche oder einige als Evangelisten. Und wenn jetzt einer erwartet, dass wir das alle machen, dann hat er das falsch verstanden. Es ist auch nicht jeder ein Hirte und Lehrer. Dieses Hirte und Lehrer gibt es ja auch die Auslegung, das müsste einer sein, der beides ist, damit das nicht Extreme gibt. Weil wenn du nur Lehrer bist, wirst du Oberlehrer, gell? So Oberlehrerhaft, das kann ja passieren. Oder wenn du nur Hirte bist, dann bist du zu nachgiebig, gell? Vernachlässigst die Lehre. Also Hirte und Lehrer sollte zusammenpassen, aber dieses und dort hat nicht die Konjunktion, dass diese beiden Dinge zusammengefügt werden müssen. Du kannst durchaus auch ein Hirte sein, ein guter, ohne dass du die Lehre vergisst, oder ein guter Lehrer, ohne dass du unbarmherzig wirst. Also diese Aufgaben sind verteilt. Nicht jeder hat das alles. Und jetzt kannst du bei deinem Bibellesen für dich alleine herausfinden, was ist denn meine Gnadengabe? Was habe ich denn von dem hinaufgestiegenen zugeteilt bekommen? Und ich bin ganz sicher, dass du beim Lesen deine Aufgabe finden wirst. Und es gibt die Hirtentätigkeit, wo auch, wie Heinz oft sagt, das Telefonieren dazu gehört, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und du kannst mich auch anrufen, ich habe da nichts dagegen, aber ich lege da keinen besonderen Wert drauf, weil ich bin bestimmt gerade mitten im Satz irgendwo und dann geht das Telefon, dann denke ich, das musst du neu anfangs überlegen. Gell? Aber verstehe das nicht falsch, ich will damit nur deutlich machen, es gibt große Unterschiede und akzeptiere die doch innerhalb der Ekklesia, der sichtbaren Leibesgemeinde des Christus. Wir sind nicht alle gleich. Und diese Vielfalt in der Einheit, über die wir ja heute vielleicht auch noch reden, diese Vielfalt ist wichtig, dass wir das akzeptieren dürfen. Und ja, bei allen Unterschieden, die es gibt, ist eben natürlich dann auch ein gewisses Verständnis erforderlich. Ich kann eben nicht von mir auf andere schließen. Ich muss akzeptieren, dass du anders bist als ich, weil du andere Aufgaben hast. Aber für dich persönlich, finde ich, ist es wichtig, dass du beim Bibellesen herauszufinden versuchst, was deine Stärke ist. Was hat dir der Herr geschenkt als Gnadengabe? Eine Gnadengabe haben alle. Römer 5, Vers 5. Die ausgegossene Liebe in den Herzen. Wir haben alle, gell? Aber was es an menschlichen Fähigkeiten gibt, die sind natürlich verschieden. Und da dürfst du mal ganz für dich die Bibel lesen und sagen, der Epheserbrief ist an mich geschrieben. Mal gucken, ne, wo ich hier vorkomme, an welcher Stelle. Und wie gesagt, ich habe das gemacht und was dabei rausgekommen ist, das könnt ihr ja selber beurteilen. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, 20 Jahre, die meisten von euch zumindest. Und ja, der Herr hat so gewirkt, auch an euch. Und wir sind alle gewachsen und zwar unterschiedlich, jeder auf seine Weise. Gut so, gell? Ich finde das ganz hervorragend. So, Erbauung des Leibes. Wie wird denn der Leib erbaut? Wir haben eine Hebamme unter uns, gell? Die weiß das sicher, wie ein Embryo aussieht, gell? Das wissen die meisten, hoffe ich. Und das ganz frühe Stadium des Embryos, so wird es, glaube ich, gesagt, also des gezeugten Kindes, was das anfängt zu wachsen in der Gebärmutter, der Mutter. Was ist denn das Erste, was du sehen kannst? Der Kopf, sagt jemand, gell? Und ich habe mir extra nochmal so ein Mini-Teil angesehen. Im Internet gibt es ja Bilder davon. Man kannst du praktisch täglich oder jede Woche kannst du beobachten, wie das da wächst. Und wenn du diese Bilder ineinander machst, siehst du, der Leib des Embryos kommt aus dem Kopf. Gell? Da ist das so ein Kopf hier, ich übertreibe jetzt, und dann kommt da so ein Wurm raus und das wird der Leib. Gell? So, kommt aus dem Kopf kommt der Leib. Das ist ein wunderbares Bild, dass Gott auch seine Naturgesetze, seine Schöpfungsideen, er ist ja übrigens ein ganz lustiger Gott, finde ich, hat auch die jungen Kätzchen gemacht, die so spielen können. Da muss ein lustiger Typ sein, wer sowas erfindet. Ich hätte da sicher Probleme mit. Also dieser Gott, der macht jetzt auch das Geistliche bringt er mit hinein in seine schöpferische Tätigkeit. Der Hebräerbrief sagt, er ist ein Architekt auch, gell? Im Epheserbrief haben wir gelernt, Jesus ist der Künstler, gell? Wir sind sein Kunstwerk, Poema, das Gemachte. Und jetzt macht er Folgendes. Jetzt lesen wir hier, lernen wir auch im Epheserbrief im Kapitel 4, dass der Leib des Christus aus dem Haupt wächst. Der Reinhold hat die Verse ja vorhin gelesen. Ich erinnere nochmal an die Verse 15 und 16, Kapitel 4, wo es heißt, als Wahrsein in Liebe sollen wir alle zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und so weiter. Also wir bringen alles hinein in ihn und aus ihm heraus wächst es wieder. Und das ist das Prinzip, gell? Das Haupt ist das Entscheidende. Das Haupt war zuerst da und aus dem Haupt wächst der Leib. Und damit hast du auch das Bild beim Embryo, dass das Embryo, dass das so ist. Also Gott benutzt auch seine sichtbare Schöpfung, um uns geistliche Dinge zu vermitteln. Wir wachsen aus dem Haupt. Und damit ist schon mal ganz klar, dass er das steuert. Das Wachstum kommt aus dem Haupt. Also nicht ich steuere das Wachstum, sondern ich bin Teil dieses Wachstums und wir bringen geistlicherweise durch das Austeilen des Wortes oder machen durch das Austeilen des Wortes die Menschen sichtbar, die zum Leib gehören, weil die hören auf uns. Meine Schafe hören meine Stimme. Also wenn du das Wort verkündest, wirst du Menschen finden, die auf das Wort hören. Ich habe das erlebt schon, ihr sicher auch. Hier und da, das wird nicht so häufig passieren, sei nicht enttäuscht. Warum? Weil die ganze Welt hat, was weiß ich, 7 Milliarden sind es, glaube ich, jetzt Menschen. Ich glaube nicht, dass da 1 Milliarde Leibesglieder sind, kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß es nicht, ich sage das nur so. Aber selbst wenn das 1 Milliarde wäre, ist es erst jeder siebte. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, das wird weit weniger sein, die zum Leib gehören. Deswegen ist die Sucharbeit natürlich auch größer. Jetzt kannst du sagen, ja, der Herr kann das machen, natürlich. Du kannst dich auf dein Sofa setzen zu Hause, kannst die Daumen drehen und kannst sagen, ja, mach mal den Leib, gell, ich freue mich da dran. Was hat Jesus gesagt? Ja, Gott könnte auch Steine schreien lassen. Gell. Aber ich möchte nicht irgendwann mal neben dem Podium stehen oder vielleicht sogar davor. Also ich persönlich kann mir das kaum vorstellen. Aber und dann sagt der Herr zu mir, ja, wo war denn deine Stimme? Gell? Ich habe die gar nicht gehört. Du hast das ganze Wort gehabt und kein Mensch hat von dir erfahren, was ich Tolles gemacht habe. Ich musste Steine nehmen. dass die Leute überzeugen. Dann kriege ich einen roten Kopf, gell, bin ganz beschämt. Und ja, und dann kommt mein Urteil, was auch immer das ist. Ich übertreibe vielleicht jetzt ein bisschen, aber ich will jetzt uns das plastisch machen. Es gibt ja zwei Dinge. Die einen, die werfen uns vor, die sogenannten, die glauben, dass Gott alles zum Ziel bringt, die evangelisieren gar nicht. Gell. Stimmt ja gar nicht. Davon abgesehen. Aber den Vorwurf, den müssen wir uns gefallen lassen, wenn wir solche sind, die, Entschuldigung, das Maul nicht aufkriegen, wenn die Gelegenheit dafür ist. Also wenn Gott dir eine Gelegenheit schenkt, dann red da drüber. Wenn nicht, ist auch gut. Aber ich will mir das nicht vorwerfen lassen. Würde also heißen, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Aufgabe erkennen und der gerecht werden. Jetzt könnte es natürlich sein, dass du gar kein Evangelist bist, dass du eine andere Aufgabe hast, dass du auf andere Weise zum Wachsen des Leibes beiträgst, indem du Geschwister anrufst, die vielleicht mal das brauchen, weil sie einsam sind oder sonst irgendwas. Gell? Oder dass du einen Besuch machst oder andere Dinge, als Hirte arbeitest. Oder dass du am prophetischen Wort arbeitest und den Geschwistern den Blick schärfst für das, was kommt, gell? Für die heilsgeschichtliche Zukunft. Ach, das ist wichtig. Es gibt viele, viele Aufgaben. Und irgendeine ist auch für dich bestimmt. Deswegen nochmal, lies die Bibel so, als sei sie für dich geschrieben. Ganz speziell natürlich die Briefe. Brief an dich. Wo kommst du davor? So, Paulus hat mal gesagt, im 2. Korinther 12, ich will ein Stück weiter machen, damit wir ein Ergebnis haben heute. 2. Korinther 12, Vers 19. 2. Korinther 12, 19. Da lese ich zum Beispiel hier, wenn ich richtig bin, 2. Korinther 12, Vers 19, tatsächlich. Schon lange meint ihr, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir sprechen vor Gott in Christus, alles eure Geliebte, für eure Erbauung. Kleiner Hintergrund, die Korinther mochten den Paulus nicht, du bist kein Apostel, Geld kriegst du von uns auch nicht, seh zu, wie du kommst. Er hat gesagt, von euch will ich gar nichts, Apostel bin ich, hat es bewiesen. Dann hat er nochmal einen Brief geschrieben, hat gesagt, ja, jetzt habt ihr euch schon gebessert, also ich komme doch wieder mal zu euch. Und das ist hier aus dem zweiten Brief, wo er dann sagt, müssen wir uns verteidigen jetzt vor euch, haben wir gar nicht nötig, sondern alles, was wir machen, dient wozu? Für die Erbauung des Leibes. Ob euch das gefällt oder nicht gefällt, ist nicht die Frage. Ich sehe meinen Auftrag, 2. Korinther 12, 19, in der Erbauung des Leibes, nämlich der Korinther. Eure Erbauung, sagt er. Diese verrückte Versammlung, die ihn als Apostel abgelehnt hat und ihn nicht versorgt hat, rechnet er zum Leib des Christus. Und jetzt kommen wir und fangen an, Leute zu sortieren. Sagen, du, gerade so, gell? Und der gehört nicht dazu. Also Vorsicht. Gell? Wir können das gar nicht entscheiden. Aber wichtig ist, dass Paulus hier deutlich macht, denen, die er anspricht, die Versammlung, rechnet er dazu. Ich mache das alles für eure Erbauung. Ob da welche dabei sind als Einzelne, die dazugehören oder nicht, lässt sich darüber streiten, das wissen wir nicht. Das ist dasselbe wie hier in unserer Ekklesia am Ort. Gell? Da wissen wir auch nicht, ob sie alle zum Leib gehören, das weißt du nur selber. Aber trotzdem gilt, was wir hier machen, für die Erbauung des Leibes, völlig klar. Das ist das Ziel und nichts anderes. Und zu diesem Zweck hat er auch seine Autorität erhalten, der Paulus. Das bekräftigt er am Ende vom 2. Korintherbrief auch nochmal. Das lese ich jetzt nicht. Aber interessant ist noch, dass er in 1. Korinther 14, Vers 26 nicht nur die Apostel, die Hirten und die Lehrer da im Blick hat, sondern 14, 26 geht er ja ein Stück weiter. Und das finde ich interessant. Denn er sagt hier, was ist daher die Schlussfolgerung, Brüder? Folgendes. Wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Enthüllung, eine Zunge, hat eine Übersetzung, alles zur Erbauung. Jeder, ja, jeder steht hier. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder. Jetzt kannst du ja was aussuchen hier. Was hast du denn? was du beitragen kannst zur Erbauung der Gemeinde. Wenn du im Hauskreis sitzt oder hier sonntags früh, ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich in der Morgenversammlung, aber selbst da besteht Gelegenheit, sowas zu machen. Also was dir aufgetragen ist, kannst du einbringen. Das würde doch bedeuten, dass jedes Glied im Leibe des Christus seine persönliche Aufgabe, die er erhalten hat, zur Erbauung der Gemeinde oder des Leibes des Christus einsetzt. Das kann alles Mögliche sein. Alle haben irgendwelche Fähigkeiten. Welche das für dich sind, das musst du herausfinden. Lest die Briefe, als sind sie an dich geschrieben. Das ist die Antwort. Dann hast du auch die Antwort, welche Fähigkeit du dazu beitragen kannst. Ja, und das Ziel, Vers 13, Epheser 4, 13, ist wir alle hingelangen in die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, in den vollendungsgemäßen Mann, in das Vollmaß des Wuchses der Vervollständigung des Christus. Das klingt natürlich unheimlich schwierig, gell? Das muss man zweimal lesen oder dreimal, um das zu verstehen. Deswegen nochmal ganz langsam. Diese ganzen Bestrebungen, auch meine erbaulichen Fähigkeiten für die Ekklesia, dienen dazu, hinzuführen in die Einheit des Glaubens. Was ist das? Sie führt dazu, hinzuführen in die Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist schon einfach, gell? Oder sie führt dazu hinein in den vollendungsgemäßen Mann. Wer ist denn das? Ein vollendungsgemäßer Mann. Das Wort vollendungsgemäß heißt, ich bin zielorientiert. Also ich kenne das Ziel und da meine ganzen Bemühungen gehen aufs Ziel hin. Und dann spricht er noch von dem Vollmaß des Wuchses, der Vervollständigung des Christus. Dazu später noch ein Wort, wenn die Zeit reicht. So, wir haben gelernt in Epheser 4, Vers 7, dass die Gnade nach Maß zugeteilt ist. Wir haben gelernt, früher schon in Römer 12, Vers 3 und Vers 6, dass auch der Glaube nach Maß zugeteilt ist. Römer 12, Vers 3 und Vers 6 macht ganz deutlich, du kannst dir deinen Glauben nicht nehmen, den Christen zugeteilt und noch nach Maß. Oder also heißen, wenn 19, 20 Leute hier, schätzen wir, und es gibt 20 unterschiedliche Maße an Glauben. Vielleicht sind zwei gleich, gell, gerade zufällig. Also das Maß des Glaubens wird zugeteilt, würde also heißen, es gibt unterschiedliche Maße. Wenn also hier von der Einheit des Glaubens die Rede ist, wir sollen hingelangen in die Einheit des Glaubens. Was ist denn das dann? Wir wissen ja, dass das Wort Glaube eigentlich nach dem griechischen Grundtext den Hauptinhalt von Vertrauen, Treue hat. Gell? Vertrauen, Treue. Würde also heißen, hinzugelangen in die Einheit der Treue des Vertrauens. Ja, wozu denn? Natürlich des Christus, gell? Das ist ja das ganze Thema auch der Briefe. Weil es gibt ja auch die Ansicht, dass dieser Vers hier ganz speziell dazu dienen soll, uns klarzumachen, wir müssen alle hingelangen in die Einheit aller Lehrfragen. Und das halte ich für völlig daneben, gell? Und ich habe das schon mehrfach gehört, dass das so ausgelegt wird. Es ist rein menschlich gesehen schon mal unvorstellbar, dass das gelingt. Weil wenn wir hier alle unsere Lehrsätze ausbreiten würden, da gibt es eine ganze Menge Unterschiede. Aber der Herr könnte das, ohne Zweifel, gell? Der könnte uns mit Sicherheit bis zur Entrückung alle zu einer Meinung bringen. Das traue ich ihm zu, keine Frage. Aber die Frage ist, ist das der Sinn der Sache überhaupt oder steht das denn hier? Also ich glaube, dass wir, wenn es um das Wort Glauben geht, keine Lehrsätze darunter verstehen können. Also ich kann an unterschiedliche Dinge glauben, das mag sein. Aber der Glaube, die Treue, um die es hier im Wort geht, die Treue, von der Paulus redet in Verbindung mit Christus, das ist doch die Treue und das Vertrauen zu meinem Herrn. Deswegen sagst du doch weiter auch noch hier in dem Vers zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Reinhard hat da so einen schönen Spruch, den haben die Brüder mal vor vielen Jahren an einem Tisch, an irgendeinem Abend, für die Erkenntnis sich zusammengesetzt. Kannst du das mal sagen? Was ist Erkenntnis?
Erkenntnis ist liebesmäßiges Einswerden mit dem Vater.
Gott, danke. Muss man nichts hinzufügen, gell? Also hat das was mit Leersätzen zu tun? Hat das was damit zu tun, dass der eine sagt, die Entrückung ist um Mitternacht, die ist vor der Stunde der Versuchung, die ist in der Stunde der Versuchung. Oder der Antichrist, der reitet schon oder reitet noch nicht. Hat das was mit der Treue des Christus zu tun? Irgendwo, diese Leersätze. Das kann ich nicht sehen, gell? Es geht um die Einheit in der Treue und Vertrauen zu Christus. Sind wir uns da einig? Ist es das Ziel des Evangelisten, des Hirten und Lehrer und des Propheten und Apostel der Neuzeit, nicht der Apostel, ihr wisst, wen ich meine, sondern ist es nicht das Ziel derer, dass sie uns dahin führen, in dieses Vertrauen zu Christus, was er natürlich wirkt, aber auch die Ausbildung in der Ekklesia, im Hauskreis oder durchs Bibellesen gehört ja dazu. Das ist doch das Ziel. Sind wir alle schon in der Einheit der Treue zu Christus? Oder gibt es noch Glieder in der Ekklesia, der örtlichen Ekklesia, die da auf dem Weg hin sind? Lernen wir nicht in vielen anderen Texten der Schrift, auch in Hebräer 1, dass es Leute gibt, die im Begriff sind, die Rettung zu erben? Das heißt, sie sind auf dem Weg zum Glauben. Wir sind auf dem Weg hinein in diese Treue des Christus. Ist das nicht unsere Aufgabe, solange diese mir zugeteilte Aufgabe in der Ekklesia wahrzunehmen, bis alle in dem Kreis, wo ich wirke, hineingelangt sind in die Treue zu Christus? Dass sie sagen, er macht alles. Gell? Das wäre doch das Ziel. Wie viele Gläubige gibt es heute noch, die sagen, ich mache alles, gell? Und er gelegentlich auch was. Es ist ja umgedreht. Ich muss lernen, er macht alles. Ich helfe mit, keine Frage. Und mir wird auch gelegentlich gesagt, ich würde den Gläubigen immer die großartigen Herrlichkeiten vor Augen führen, die er für uns gemacht hat, und vergessen, dass wir auch was zu tun hätten. Hast du den Eindruck? Ich habe die Woche wieder einen langen Brief gekriegt, dass ich hier ein Prediger bin, der immer nur das Schöne verkündet, und das, was wir zu tun haben, das würde ich fallen lassen. Habt ihr den Eindruck? Wie oft habe ich gesagt, wir tun was. Aber warum tun wir das? Weil wir schon alles haben, gell? Deswegen tun wir was. Ich tue nichts, weil ich was haben will. Das ist der große Unterschied. Also die Predigt, die ich hatte vorletztes Mal, oder wann das war, wandelt würdig eure Berufung, gell? Habe ich die nicht gehalten. Ne? Und deswegen die Frage, ja, was ist denn jetzt wichtig? Es gab zwei Philosophen, einer hieß Hegel, der andere Marx. Der Hegel hat gesagt, das Bewusstsein prägt das Sein. Und der Marx hat gesagt, der spinnt, wir drehen das rum, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Gibt den Kommunisten ein kleines Auto, ein Stück Brot zum Essen und dann machen die Kommunismus heil, gell? Und das war seine Maxime. Hegel hat es anders gesehen, und ich will jetzt die Philosophen da nicht rechtfertigen, das liegt mir fern, aber meine Bibel sagt mir das auch so, das Bewusstsein bestimmt das Sein, da hat der Hegel recht, wenn ich weiß, wer ich bin, dann benehme ich mich auch entsprechend. Es ist nicht so, dass mir einer was geben muss, damit ich endlich an Gott glaube oder sowas. Das ist völlig verkehrt, sondern ich kriege das geschenkt. Und jetzt muss ich gesagt kriegen, was ich geschenkt gekriegt habe. Und wenn ich das erkennen kann, das Riesengeschenkpaket, was da liegt für mich, ja, was ist denn dann? Gell? Dann strenge ich mich an, den Geber dieser Gabe nicht zu enttäuschen. So rum wird ein Schuh draus. Und deswegen, mein Tun ist sekundär, nicht primär. Das heißt, er hat alles gemacht und jetzt gebe ich mir Mühe, auch was zu machen. Das gelingt natürlich nicht immer. Aber lasst euch nicht von diesen Dauer-Tu-Predigern das wegnehmen, was ihr habt. Das kann ich partout nicht leiden, gell? Wenn den Leuten ständig erzählt, was sie zu tun haben, und die Herrlichkeiten werden ihnen vorenthalten. Umgedreht hat es auch Christus gemacht und der Apostel Paulus. Er schildert die ganze Herrlichkeit. Und dann sagt er, jetzt streng ich mal an, dementsprechend zu leben. Das ist was ganz anderes. Also, es geht um die Gesinnung des Christus. Philipper 2, Vers 5, die Gesinnung des Christus, nämlich aus der Fülle des Gotteshandelns heraus, mich jetzt zu erniedrigen, um Menschen ein Beispiel zu geben für dieses Segenswirken Gottes innerhalb dieser Schöpfung. Das ist meine Aufgabe. Und da sind die Apostel sich auch einig. Ich werde euch noch ein Beispiel nennen nachher. So, und wenn wir das so wissen, dann ist doch mein ganzes Bestreben als Apostel, Hirte, Lehrer, Prophet, und was ich sonst noch sein mag, Seelsorger wegen mir, wenn es biblisch gemacht wird, gilt doch dieser Zurüstung der Heiligen hinzugelangen in die Treue, in die Einheit zur Treue des Christus. Das ist unsere Aufgabe. Lehrfragen spielen eine völlig untergeordnete Rolle. Natürlich hat das Grenzen. Wenn einer kommt und sagt, Josef hat Jesus gezeugt, dann muss ich nicht diskutieren, das ist völlig gegen die Schrift oder andere Lehren, die es auch geben mag. Sondern es geht hier um Dinge in der Schrift, die auch Grauzonen betreffen, wo es unterschiedliche Handschriften gibt, wo man sich nicht sicher ist, ob das so oder so heißt und wo auch in der Kombination der Texte man zu anderen Schlussfolgerungen kommen kann. Oder was ich eingangs sagte mit dem Missionsbefehl Matthäus 28, ob der nur so oder so zu verstehen ist, da könnten wir uns ja trefflich streiten. Aber wozu, gell? Das hat keinen Sinn. Deine Überzeugung ist wichtig, bleib dabei, lass dich vom Herrn führen und wachsen im Wort und der Rest ergibt sich. Aber wichtig ist hier, dass wir bei all diesen Versen auch mal wieder feststellen, Paulus bringt das immer im Passiv. Ich will euch noch ein Beispiel sagen. Ja, Vers 14 kommt ja als nächstes dran, das kann ich mir also sparen. Gut, dann lesen wir den gleich. Er sagt ja weiter, wozu dient das? Also nicht nur zur Erbauung zum Ziel, die Einheit des Glaubens zu haben, sondern er führt noch was an, auf das wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Belehrung in der Arglist der Menschen, in ihrer Fähigkeit, alles zu wirken, zu der Methode des Irrtums hin. Wo sollen wir hingelangen? Die Einheit zur Treue des Christus. Was passiert dann? Dann sind wir keine Unmündigen mehr. Wir sind nicht mehr hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Was ist denn Unmündigkeit? Das ist irgendeine ungeistliche Art. Das heißt, mangelndes Verständnis des Wortes. Was brauchen denn die kleinen Kinder, gell? Milch brauchen die. Das ist die Muttermilch, das Allerbeste, glaube ich, gell? Und wer keine Muttermilch hat, braucht dann die Flasche. Also das Ernährungskennzeichen der Unmündigen ist Milch. Und jetzt, wenn wir Hebräer 5, 13 und 14 mal lesen dazu, Hebräer Kapitel 5, 13, 14, nimmt ja der Hebräerbriefschreiber darauf Bezug. Und er sagt zu den Hebräerchristen, denn jeder, der Teil hat an der Milch, ist unerfahren betreffs des Wortes der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Für Vollendungsgemäße, also die aufs Ziel gucken, ist die feste Nahrung, die infolge der Gewöhnung geübtes Sinne haben zur Beurteilung des Idealen, außerdem auch des Üblen. Was kannst du? Wenn du geübt bist im Wort Gottes, kannst du auch unterscheiden, kannst beurteilen. Dann hast du feste Nahrung, die dir Beurteilungsmaßstäbe liefert. Der Unmündige kriegt Milch. Und jetzt gibt es Prediger, die sagen, da die Ekklesia, also die Mitglieder der Gemeinde, alle unmündig sind, müssen wir Milch predigen. Und mir ist das auch mal vorgehalten worden. Und da habe ich gesagt, wie sollen die denn mündig werden, wenn du immer mit Milch fütterst? Gell? Man muss da irgendwann mal anfangen, ein paar Brocken dazu zu machen. Selbst wenn er sich mal verschluckt, der Kleine, gell? Dann hat er gelernt, das muss ich vorher kauen. Weil beim nächsten Brocken wird er dann kauen. Wie soll er das lernen, zu essen, wenn er immer bloß Milch schluckt? Also gebt den Gläubigen doch mal was zum Schlucken, damit sie mündig werden. Natürlich musst du in der Predigt sonntags früh vielleicht auch die Unmündigen mit berücksichtigen und denen ein wenig Milch geben, damit das Brot eingeweicht wird, was da anschließend noch kommt. Und alles nur Bilder. Nur versteht ihr, wir kommen noch nicht weiter, wenn wir bei der Milch bleiben. Was sagt der Hebräerbrief noch, was die Anfangsgründe des Glaubens sind im Kapitel 6? Da gehört auch nicht nur die Taufe dazu, sondern auch die Auferstehung. Wir könnten mal Thema Auferstehung machen. Wie viel wissen wir denn über Auferstehung? Ja, da wird es doch schon schwierig. Das sagt er, das sind Anfangsgründe des Glaubens. Was ist denn dann das Fortschrittliche des Glaubens? Wo bleibt das? Kein Mensch redet drüber. Nee, wir brauchen Milch, weil die alle unmündig sind. Ja, wenn wir alle unmündig bleiben wollen, dann müsst ihr Milch trinken. Was sagt hier Paulus in Epheser 4? Die Evangelisten, die Hirten und Lehrer und die Propheten und Apostel sind dazu da, um diesen Zustand zu ändern, damit die Unmündigen nicht mehr unmündig bleiben, sondern mündig werden. Jakobus 1, Vers 6, ein Text, der dazu passt. Wenn jemand an Geist mangelt, was soll er machen? Er bitte aber im Glauben, nicht eines zweifelnd beurteilend, denn der zweifelnd Beurteilende gleicht den Wellenschlag des Meeres, vom Wind getrieben und umhergeschleudert. Ja, möchtest du dich so fühlen, hin und her geworfen? Da gibt es eine Anekdote, da steht ein Esel zwischen zwei Heuhaufen, gell? Und er sagt, soll ich von dem fressen oder von dem fressen? Links oder rechts fressen? Er kann sich nicht entscheiden, was passiert. Er liegt vor Hunger dazwischen, gell? Und genauso geht es dem Ungläubigen, dem Unmündigen, weil er sich nicht entscheiden kann. Warum kann er sich nicht entscheiden? Weil er ständig nur Milch kriegt. Ja, der musste mal was Ordentliches zu essen geben, damit er sich auch entscheiden kann. Damit wir nicht umhergetragen werden, wie es hier heißt, von jedem Wind der Belehrung, wie ein Schiff ohne Steuerruder, gell, hin und her geworfen. Das wäre das Ergebnis. Wer will denn das? Wer will denn das? Lasst euch nicht wegtragen von irgendwelchen Lehren. Ich lese nochmal Hebräer 13, das ist auch wichtig, Vers 9. Und wenn es um fremde Lehren geht, sagt der Hebräerbriefschreiber hier, werdet nicht weggetragen durch mancherlei fremde Lehren, denn es ist ideal, dass das Herz in der Gnade bestätigt ist, nicht in Speisen, in denen die danach Wandelnden keinen Nutzen haben. Also, mach das, tu jenes, mach das nicht, tu jenes nicht. Also diese Tu-Prediger, da gibt es wahrlich genug von. Und da brauchen wir nicht noch mehr, sondern wir brauchen Prediger, die uns die Herrlichkeit Gottes vor Augen führen. Und dann daraus entspringt unsere Mündigkeit, mit der wir selber entscheiden, was in unserem Leben gut oder schlecht ist. Ob ich Schweinefleisch esse, oder nur Rhabarber oder sonst irgendwas, das dürfe ich selber entscheiden, wenn ich mündig genug bin. Ich brauche keine Speisevorschriften. Das gilt nicht nur für die Buchstäblichen, sondern auch für die Geistlichen. Also, wenn wir mündig geworden sind, aufgrund der festen Nahrung des Wortes Gottes, muss mir keiner sagen, was ich tun und was ich lassen soll. Das kann ich aus dem von mir geschenkten Wort selber entscheiden in meinem Leben. Und da kann es sein, dass du eine andere Entscheidung triffst als ich. Der eine sagt, du dürfst keinen Hund haben, gell? Und der andere, du dürfst keinen Fernseher haben. Ja, was machen wir denn mit den Predigern, die beides haben, gell? Dann dürfen wir die ja nicht einladen, müssen wir vorher fragen, gell? Hast du einen Fernseher und hast du einen Hund? Ja, dann dürfst du bei uns nicht predigen, gell? Das wäre das Ergebnis. Ihr seht, wie, das kann sogar lustig sein. Diese Form der Bevormundung ist überflüssig, weil Leibesglieder des Christus in der Treue zu ihrem Herrn geführt werden, selbst zu entscheiden in ihrem Leben, aufgrund dessen, was der Herr ihnen zeigt, was gut und was schlecht ist. Ja, und hier ist noch eine interessante Formulierung, da will ich nicht viel zu sagen, Vers 14. Es geht darum, dass wir der Arglist der Menschen verfallen, die eine Fähigkeit haben, alles zu wirken, zu der Methode des Irrtums. Das ist eine hochinteressante Formulierung hier. Paulus sagt in 2. Korinther 11, 14, 15, der Diabolos erscheint wie ein Engel des Lichts. Da kommt einer mit der Bibel und erzählt dir was vom Pferd. Und wenn du mündig bist im Wort Gottes, kannst du das erkennen. Dann kannst du sagen, halt, steht geschrieben. Ja. Wenn du deine Bibel nicht kennst, hast du ein Problem. Ja. Also das Einzige, was wir machen müssen, ich sage das mal ganz hart, ist Bibel lesen. Wer seine Bibel gut kennt, vor allem das, was der erhöhte Herr gesagt hat, dann kann dir ja keiner was vormachen. Dann nutzen auch die Methoden des Irrtums nichts. In der Theologie gibt es auch Methoden. Ich habe mich damit mal beschäftigt, weil einer meiner Söhne Theologie studierte. Und ich wollte wissen, was die da treiben. Und habe gelernt, die lernen, die Bibel nach Methoden zu lesen. Irgendein Professor hat eine Methode entwickelt, die mit der er sich einen Namen macht, weil sonst wird er kein Professor. Und das will er auch bleiben. Und nach die Methode gilt dann. Und diese Methoden, die führen dann dazu, dass ich einen Psalm analysieren muss. Ist der jetzt juristischer Art oder ist der seelsorgerlicher Art oder ist das ganz profanes Geschwätz von irgendeinem Hirten, der da Schafe gehütet hat oder so. Gell? Das muss ich erstmal herausfinden mit einer Methode. Und dann aufgrund dieses herausgefundenen lese ich dann diesen Psalm. Hat nur ein Hirtin geschrieben. Die haben da Gras gefressen, es hat einem nicht gefallen, was weiß ich, geht mich nichts an. Also ich verkürze das jetzt, gell, weil das ist ein Thema für sich. Das passt genau hier in diesen Vers. Wenn du unmündig bist und an so einer Uni studierst, wo der Herr Professor dir diese Methode, diese schräge Methode aufzwingen will, wirst du rausgehen und sagen, pfeife auf das Studium, das bringt mir nichts, hier wäre ich ja ungläubig, gell. Wenn du unmündig bist im Wort, wenn du deine Bibel nicht kennst, staunst du, machst den Mund aus, sagst, ah, was der alles weiß, gell? Und dann bist du verführt. Also, versteht ihr, du musst nicht studiert haben, um das zu begreifen. Du brauchst nur Bibel lesen. Du brauchst nur hören auf deinen Herrn, wenn er dir beim Bibellesen sagt, was für dich da steht. Nochmal, lies die Bibel und besonders die Briefe so, als wäre es ein Brief an dich geschrieben. Was du wissen musst, steht da, nicht was die anderen brauchen. Und so könnte man viele listige Methoden des Irrtums aufzählen. Dafür ist mir die Stunde auch zu schade. Das könnt ihr selber herausfinden. Das ist ganz einfach. Du brauchst nur aufmerksam zuhören, wenn dir einer was erzählt aus dem Wort. Und dein Bibelwissen damit vergleichen. Und dann merkst du, ob das stimmt oder nicht. So, und jetzt zum Schluss, Verse 15 und 16. Als Wahrseiende in Liebe sollten wir alle zum Wachsen bringen. Erwähnen wir ja erstmal alle, von denen hier die Rede ist, die hinein in das Haupt wachsen. Das sagt er doch ja auch. Wer kann denn das sein? Natürlich die Leibesglieder. Also dieses Alle hier ist doch nicht das ganze Weltall. Wir müssen also, wenn das Wort im Grundtext Tapanda steht, auch gucken, in welchem Zusammenhang steht das da. Es ist nicht immer das ganze All. Zum Beispiel hier, wenn wir Leute wachsen bringen hinein in den Christus, ist es zunächst mal die Leibesgemeinde. Dass das eine Ausdehnung findet hin zu allen, weil wir jeden Menschen in Christus darstellen sollen, das sagt Paulus ja auch. Das ist eine andere Sache. Aber hier gilt es auf die Reihenfolge zu achten. Die, um die es hier zunächst geht, in Epheser 4, Vers 15, sind die, die zum Leib gehören, die das Haupt vervollständigen, die, warum? Weil er das Haupt ist, weil er sowieso alles gemacht hat, aber in der Reihenfolge der Heilsgeschichte notwendigerweise zuerst an ihn drankommen müssen. Wenn das Haupt und der Leib nicht vollständig sind, können auch die übrigen Tapanda, das ganze All, nicht dazukommen. Also wir müssen auf die Heilsordnung achten, bei aller Euphorie. Und ich lese euch mal was vor, was Heinrich Langenberg geschrieben hat, damit es nicht heißt, ich erzähle euch was vom Pferd. Gell? Heinrich Langenberg schreibt, ist ein geachteter Bibelausleger, das Wachsen der Gemeinde ist ein Dienst am All. damit dieses aufgehauptet werde in dem Christus. Die Übersetzung in allem, also adverbial, ist zu matt und entspricht nicht dem großen Zusammenhang in ihn hinein. Das ist die Richtung, das Ziel. Nicht nur zu ihm hin, sondern in ihn, in seine Hauptschaft hinein. Das Haupt ist hier das Allumfassende, das All in sich Einschließende. Er geht also auch bis zum Ziel in seiner Auslegung, gell, und sagt, die Reihenfolge ist entscheidend. Es geht hier nicht nur darum, jemanden zu Jesus zu führen, das ist auch schön, in ihn hinein, das ist mehr. Und darauf sollten wir achten, das sind unsere Bemühungen. Warum? Damit der ganze Leib zusammengefügt wird, sind die letzten Gedanken im Vers 16. Und durch unterstützende Gelenke, ja, guckt ihr einen Leib an, gell, Körper, wenn du die Knochen nicht mehr bewegen kannst, wenn die Gelenke steif werden, warum auch immer, sehr unangenehm. Und hier geht es um das geistliche Wachstum dieses geistlichen Körpers, der gelenkig ist, der wächst und durch das Wachstum erbaut wird hinein in den vollendungsgemäßen Christus. Das ist der zielgemäße Christus. Und das ist unser Ziel, das Zusammenbringen. Und jetzt will ich zum Schluss noch, damit es auch ganz deutlich wird, nochmal zeigen, dass die Apostel sich in diesem Punkt auch einig sind. Von Petrus lesen wir, wir haben das im Hauskreis die Woche gehabt. Ich fand das interessant, dass das hier so zeitlich zusammentrifft. In 1. Petrus 2, Vers 5. Ja, diesen Gedanken, den mancher von sich weist, heftigst, weil hier heißt, werdet auch ihr selber als lebende Steine aufgebaut, als geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft hinaufzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Ihr werdet aufgebaut als lebende Steine, als eine heilige Priesterschaft. Das geht mich nichts an, das hat was mit Israel zu tun, höre ich dann gelegentlich. Ja, Moment. Ich muss mal Paulus dagegen setzen, der war doch derjenige, der für den Leib zuständig ist. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16, damit auch der Letzte begreift, wenn er hier 2. Korinther 6, Vers 16 sagt, oder aber welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind die Tempel des lebenden Gottes. Wir, wer sind die wir? Wie Gott sagte, was hat denn Gott gesagt? Vor allem, wo hat er denn das gesagt? Bei Mose kannst du das lesen. Ich werde in ihnen innewohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Da schreibt er den Korinthern, wir sind Tempel Gottes, wie Gott zu Mose gesagt hat, ich will bei euch wohnen. Und was sagt der Petrus? Ihr werdet aufgebaut als lebende Steine zur heiligen Priesterschaft. Geht Israel, ist was für Israel, geht mich nichts an, sagt dann niemand. Ja, der hat vielleicht Paulus nicht gelesen, gell? Der redet auch von Israel, von Mose. Tu das nicht so weg. Die beiden Apostel haben gewusst, worum es geht. Es ging um den geistlichen Tempel, den Leib des Christus, um die Aufbauung dieses geistlichen Leibes. Das ist das Ziel. Und da haben beide hingewirkt. Also, was haben wir heute gelernt in unserem Thema? Die Erbauung und das Wachstum des Leibes. Ja, dass dieser Leib eine Zurüstung erfährt durch die Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer, wenn ich keinen vergessen habe, und Evangelisten, ja, tatsächlich. Die alle dienen dazu, dass dieser Leib wächst, damit wir nicht unmündig bleiben, sondern wachsen hinein in ihn und dass der ganze Leib zusammengefügt wird. Und das Ganze nennt Paulus vollendungsgemäß, aufs Ziel gerichtet. Was ist das Ziel? Der vollendende Christus und der vollendet die Heilsgeschichte. Das ist doch toll, gell? Und wir dürfen mithelfen. Lob sei dem Herrn. Amen.